Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Herrmann und Kai Schrader.
Unser heutiger Gast weiß ziemlich genau, warum so viele Anreiz- und Bonussysteme in Unternehmen grandios an der Realität vorbeigehen. Er ist einer der spannendsten Forscher für Personalökonomik und Organisationsverhalten und er schaut tief hinter die Frage, was bringt Menschen bei der Arbeit wirklich in Bewegung? Wir sprechen mit ihm darüber, warum Geld allein selten dauerhaft motiviert, wie Organisationen Rahmenbedingungen schaffen können, in denen Teams sich vertrauen, offen reden und gemeinsam liefern und wie Anreizsysteme Kultur und Zusammenarbeit formen, im Guten wie im Schlechten. Ein Gespräch über Sinn, Motivation und die Psychologie der Arbeit. Willkommen bei Werde CEO deines Lebens, Professor Dr. Dirk Slifka. Schön, dass du heute hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, herzlich willkommen, lieber Dirk, auch von meiner Seite. Und Kai hat es ja in der Anmoderation schon anklingen lassen. Es soll unter anderem um Anreizsysteme gehen. Und Anreizsysteme ist ja was, das lieben Unternehmen, das lieben auch Eltern. Wenn du das und das machst, dann gibt es den Lolli, den Teddybär oder eben den Bonus im Unternehmen. Wenn du es auf einen Satz runterbrechen würdest, was verstehen wir an diesen Anreizsystemen irgendwie grundsätzlich falsch?
Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass wir es falsch verstehen, aber wir unterschätzen die Komplexität. Ich glaube, wir alle, also viele, ich immer noch, muss ich gestehen, auch nach Jahren von Datensammeln. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass wenn wir gucken, wie Menschen auf Anreize reagieren, dann wirkt halt nicht nur ein Mechanismus, sondern dann wirken verschiedene psychologische und ökonomische Mechanismen parallel. Und jeder von uns hat so eine bestimmte Intuition, die ist oft geprägt von einigen wenigen dieser Mechanismen. Das führt dazu, dass manche ganz tief glauben, dass man mit Geld motivieren kann, dass das ein No-Brainer ist. Und für andere ist es völlig klar, dass das nicht funktioniert. Ja, und beide haben nicht ganz Unrecht, weil beide haben irgendwas, was wir in Daten finden, wo wir Theorien haben, warum die Argumente richtig sind. Und sozusagen die verschiedenen Mechanismen, die operieren aber alle in uns. Wir sind halt komplexe Wesen. Das ist das, was ich gelernt habe als Empiriker. Ich habe mal als Theoretiker angefangen zum Thema. Da kann man die Welt sich immer schön einfach machen. Und das mit einem Theoriemodell versucht zu erklären. Als Empiriker lernt man eben, es sind so viele Mechanismen, die zusammenkommen und wir müssen diese Komplexität verstehen.
Ich meine, ich bin ja von Haus aus auch Physiker und wir lieben ja, die komplexe Welt in einfachen Modellen darstellen zu können. Aber wo geht denn diese Theorie und diese Empirik dann hier auseinander? Oder kannst du vielleicht ein bisschen so die verschiedenen Facetten dieser Komplexität nochmal erläutern, die du gerade eben da im Zusammenspiel genannt hast?
Ich meine, sehr prominent zum Beispiel, wenn man sagt, Anreizsysteme wirken, also die Leute, die fest daran glauben, dass man mit Geld sehr stark motivieren kann. Der Gedanke ist sozusagen der gleiche Gedanke, der großen Teil der ökonomischen Theorie zugrunde liegt. Diese Homo economicus Idee, wo wir davon ausgehen, Menschen sind erstmal daran interessiert, ihre eigenen Interessen zu verfolgen. Und dann vielleicht im zweiten Schritt noch zu sagen, dass viele dieser Interessen monetär, materiell getrieben sind. Und wenn man die Welt aus diesem Blickwinkel sozusagen alleine organisiert, dann kommt man sehr schnell zu der Überzeugung, dass man mit Geld motivieren kann. Weil dann heißt ja einfach, okay, die kriege ich jemanden, der in seinem eigenen Interesse interessiert ist, was zu tun, was ich gerne als Organisation von dieser Person möchte. Und dann zahle ich ihnen eben mehr, wenn sie das tun, was ich will. Also dann zahle ich eben einen höheren Bonus, wenn bestimmtes Verhalten rauskommt, wenn bestimmte Kennzahlen steigen. Und das ist ja erstmal die grundlegende ökonomische Theorie, die liegt vielen ökonomischen, mathematischen Modellen. So habe ich selber mal angefangen, als Doktorand mich damit zu beschäftigen, zugrunde. Oliver Hart, Bengt Holmström haben dafür noch einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen für ihre Arbeiten dazu, wo sie eben mathematische Modelle des menschlichen Verhaltens aufstellen, die aber sehr stark von dieser Logik geprägt sind. Und in vielen Bereichen sind die auch nicht falsch. Ich bin auch gar kein Anhänger davon, das komplett zu verteufeln, weil auch diese ökonomischen Mechanismen sind in den meisten Menschen auch ein Motivator, treiben auch das, wo wir hinlaufen, weil wir materielle Interessen haben, denen wir folgen. Aber es ist eben nur ein Bestandteil der Mechanismen.
Und vielleicht eins, weil es gibt auch auf YouTube auch zu schauen von Dan Pink, so ein Kurzvideo, What Really Motivates Us. Ich weiß nicht, ob es so einfach ist, aber der differenziert eben das, was du gerade eben gesagt hast, Geld kann ein Motivator sein für repetitive, einfache, mechanistische Aufgaben. Er wirkt aber kontraproduktiv für komplexe Wissensarbeiter zum Beispiel. Siehst du das auch so in deiner Empirie?
Nicht per se. Also wir haben auch Befunde darüber, dass Geld auch durchaus bei kreativen Aufgaben manchmal wirken kann. Ne? Auch bei komplexen Aufgaben. Auch wenn im Team komplexe Aufgaben, Münchner Kollegen haben zum Beispiel Failed Experimenting gemacht, eigentlich nicht im Unternehmenskontext, so in Escape Rooms, ne, wo Leute zum Beispiel komplexe Aufgaben zusammen im Team erledigen und haben geguckt, werden die schneller, wenn man ihnen Geld zahlt? Und die Antwort ist ja. Ne? Oder Kollegin Marina Schröder und auch Robert Duer aus Rotterdam, die haben Experimente gemacht, wo man guckt, man gibt den Leuten zum Beispiel so Brainstorming-Aufgaben, wo sie kreativ sein müssen und man findet durchaus, dass Geld da motivieren kann. Deswegen würde ich es nicht ganz so einfach machen wie Dan Pink, dass es per se schlecht ist. Nur sagen, es ist oft, andere Mechanismen sind in diesem Kontext oft wichtiger. Ne? Die sind in dem Kontext oft wichtiger und manchmal macht das Geld was kaputt in dieser anderen Motivation. Und dann kommt man manchmal zu Befunden, wo es nach hinten losgeht. Ne? Und da, wo was kaputt macht, da muss man eben genau reinschauen. Also wie ihr schon merkt, ich bin nicht per se ein Kritiker von Vergütungssystemen. Ich bin sozusagen als Empiriker immer mehr zum Kritiker von einfachen Botschaften geworden, auch wenn das manchmal ein bisschen unbefriedigender ist. Ne? Weil wir durchaus Befunde finden, wie eben die genannten, dass Vergütungssysteme manchmal auch nicht nur in simplen Tätigkeiten wirken. Ich würde nur sagen, in einfachen Tätigkeiten hast du recht, dass wir da sehr häufig Befunde haben, dass es wirkt. Und je komplexer die Tätigkeit wird, je mehr Normen, soziale Normen eine Rolle spielen, je mehr intrinsische Motivation, also wir nennen ja intrinsische Motivation sozusagen die Motivation, die aus mir herauskommt, die einfach sozusagen im Idealfall so ganz klare intrinsische Motivation, ich mache eine Aufgabe, nicht weil ich irgendein Ziel damit verfolge, sondern einfach, weil ich die Aufgabe jetzt in diesem Moment mag, weil ich einen Flow bei dieser Aufgabe habe. Ne? Und wenn das kommt, und dann kann Geld auch Dinge kaputt machen. Also ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, aber ich will nur sagen, es macht es immer kaputt.
Also was ich bei dir raushöre, ist, dass es offensichtlich verschiedene Faktoren gibt, die auf das Thema Motivation einzahlen. Einer dieser Faktoren kann eine finanzielle Komponente darstellen oder durch eine finanzielle Komponente dargestellt werden, aber es gibt noch weitere Faktoren. Und ich habe herausgehört, dass es hier einen Unterschied zu geben scheint zwischen dem Erledigen einfacher Aufgaben und eher komplexerer Tätigkeiten. Vielleicht führst du uns mal kurz durch die ganz grundsätzlichen Faktoren, die deines Erachtens nach hinsichtlich des Punktes Motivation eine Rolle spielen und sagst danach nochmal, wo treffen die eher oder beziehungsweise weniger zu bei komplexen beziehungsweise weniger komplexen Tätigkeiten?
Also es gibt zwei wichtige Sachen. Die einfachste Aufgabe, kann ich die klar messen? Wenn ich vergüte, muss ich eine Kennzahl haben. Daran scheitert zum Beispiel ganz oft in der Praxis, dass wir irgendwie denken, wir wollen was vergüten, fangen wir an, das zu messen und merken, oh, was wir messen, ist aber eigentlich was ganz anderes, weil wir können vieles Verhalten nicht in Kennzahlen gießen. Das ist also zweiter Faktor, was ist die Messbarkeit? Ne? Dritter Faktor ist, was ist die Motivation am Anfang? Also wie viel Motivation können die Menschen, die Beschäftigten aus sich heraus für die Aufgabe entwickeln? Das ist eben dieses Thema, zentrale Thema intrinsische Motivation. Also was sind Aufgaben, wo ich im Grunde Menschen finden kann, die das einfach richtig gerne machen? Und Gott sei Dank haben wir viele Jobs. Ne? Ihr macht diesen Podcast, wo man, wir oft in unseren Forschungsprojekten, wo man einfach aus sich heraus, egal ob das jetzt zu einer Publikation führt oder sonst was, eine Motivation für entwickelt. Das ist der dritte Faktor, den ich sagen würde. Und der vierte Faktor, das habt ihr auch schon angesprochen, ist dieses Thema Kooperation. Also mache ich die Aufgabe alleine oder mache ich sie gemeinsam? Und wenn ich sie gemeinsam mache, macht es überhaupt Sinn zu gucken, dass ich die Leistung des Einzelnen messe daran? Oder gehe ich besser darauf, dass ich sage, ich versuche zu schauen, gucke ich, was das Team macht und belohne, was das Team als Ganzes macht. Das sind die Faktoren, die ich sagen würde, muss man sich anschauen, um zu schauen, ob man mit Geld motivieren kann. Und vielleicht noch ein Faktor dazu ist sozusagen, was ist das Normensystem? Also das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Faktor, nur um das vielleicht zu erklären. Gerade da haben wir, was ich selbst mit Co-Autoren, Co-Autoren in den letzten Jahren oft gemacht habe, ist zu gucken. Viel von dem, was wir machen, ist sehr geprägt von Normen. Normen ist Erwartungen, die an uns gerichtet werden. Ja? Neben dieser intrinsischen Motivation ist sehr pur, ist psychologisch auch. Ne, Oliver, du sagst, ein wichtiges Thema ist Wellbeing. Psychologisch wissen wir das sehr stark, also dass ich die Sache aus mir heraus mache, das erzeugt die höchste Form von Wellbeing. Und damit, wenn ich Leute für eine Aufgabe gewinne, ne, die Aufgabe aus sich heraus machen, dann das ist schön, da brauche ich über Vergütung gar nicht nachdenken. Das ist völlig unwichtig. Oder kann nach hinten losgehen. Ne? Aber das haben wir natürlich nicht immer. Und ein anderer Faktor ist, weil manchmal müssen Aufgaben einfach erledigt werden und die machen keinen Spaß und ich würde lieber was anderes machen. Ja? Und dann wollte ich sagen, der Faktor, den ich eben in der Auflistung noch vergessen hatte, ist der Faktor Norm, dass wir manches machen, weil Erwartungen an uns gerichtet sind, an uns als Eltern, an uns als Beschäftigte oder beziehungsweise einfach Regeln, die wir gelernt haben in früher Kindheit, wie wir uns zu verhalten haben, eine Regel von Höflichkeit. Ne? Und auch das ist ein wichtiger Faktor. Ne? Und das ist auch ein Faktor, wo wir Kulturunterschiede haben, Unternehmenskulturunterschiede, Länderkulturunterschiede. Ne? Und auch den müssen wir noch angucken, wenn wir uns angucken wollen, wann Vergütung wirkt. Weil manchmal machen Leute einfach Dinge auch ohne Vergütung. Also ich fange jetzt ein bisschen das an aufzubauen mit dem Thema, wann klappt das Ganze, ohne dass wir das ganze Vergütungsthema in die Hand nehmen müssen. Ne? Das eine war, wie gesagt, die intrinsische Motivation. Das zweite ist, wenn wir sehr starke Normen haben, die uns dazu führen, bestimmtes Verhalten zu zeigen. Ne? Wenn wir einfach ohne Geld einfach Dinge machen, weil wir das so gelernt haben, weil es für uns normal ist, weil wir denken, das ist das, was wir tun sollten, aus moralischen Gründen, ne? Was Kollegen, Kolleginnen von uns erwarten. Ja, also das wäre der andere Faktor. Ne? Und jetzt der Sprung zur Vergütung ist halt immer, die Vergütung interagiert mit all diesen Faktoren. Die Vergütung kann die intrinsische Motivation verändern und dann stimmt das Homo economicus Modell nicht mehr. Die Vergütung kann die Normen verschieben und dann kann Vergütung nach hinten losgehen, wenn sie plötzlich auf einmal meine Wahrnehmung über das, was eigentlich normal ist, verschiebt. Ne?
Kann man denn sagen, ex ante sozusagen, wie Vergütung wirkt, wenn man, jetzt theoretisches Modell, wenn man all diese anderen Faktoren kennen würde, ja, also wie ist der intrinsische Motivationsgrad, wie einfach versus komplex ist eine Aufgabe, wie viel Team versus individuell brauche ich, welche Normen habe ich. Wenn ich all das sozusagen hätte, könnte ich dann oder könntest du sagen, mit den Modellen und der Empirie, die du hast, wie Vergütung voraussichtlich wirken würde?
Genau, das ist das Ziel unserer Forschung, sozusagen die Landkarte zu füllen. Ich kann es vielleicht mal ganz konkret machen, ein Beispiel. Wir haben vor ein paar Jahren ein Trade-Experiment gemacht, also viel der Arbeit sozusagen, um jetzt zu erklären, wo das herkommt, sind Trade-Experimente, die wir in Unternehmen machen, in verschiedensten Unternehmen, in verschiedenen Branchen, wo wir eben zum Beispiel Vergütungssysteme einführen und in einem Feldexperiment haben wir halt eine Gruppe von Beschäftigten, die zum Beispiel ein neues Vergütungssystem kriegen und wir haben eine Kontrollgruppe von Beschäftigten, die es nicht kriegen.
In einem demselben Unternehmen dann?
Genau, in einem demselben Unternehmen. Ich kann gleich, glaube ich, mehrere Beispiele machen, dann ist es, glaube ich, klarer. Normalerweise sagen wir den Unternehmen Anonymität zu und schreiben darüber unsere Paper, dann ist es anonym, dann können wir halt mehr vertrauliche Informationen aufdecken. Zalando hatte damals gesagt, kein Problem. Der Roberto González Amor von Zalando war auch Co-Autor der Studie und die haben eine Zeit lang so eine Dienstleistung gehabt. Man konnte sich so eine Modeberatung holen auf der Plattform. Zalon nannte, gibt's nicht mehr, glaube ich, seit letztem Jahr. Zalon nannte sich das. Es waren Freelancer, die haben einfach sozusagen nebenberuflich in der Regel angeboten. Da konnte ein Kunde sagen, ich brauche eine Beratung zu irgendeinem Outfit. Dann wurde der über so eine Plattform gematcht und diesen Freelancer oder diese Freelancerin nach bestimmten Vorlieben, nach Anlass, Geschmäckern und so weiter. Und dann hat diese Person so ein Outfit zusammengestellt, das wurde in Zalando verschickt, ne? Er kennt alle Zalando, wie es funktioniert. Und dann hat der Kunde gesagt, behalte ich oder ich schicke was zurück. Auf jeden Fall, Vergütungsthema war folgendes. Der Roberto damals rief mich an und sagte, ja, wir wissen nicht genau, was richtig ist, wie wir die vergüten sollen. Und zwar haben die nach einer Provision bezahlt. Es ist einfach so, wenn der Kunde alles behalten hat, die haben einfach einen Prozentsatz des Umsatzes bekommen, diese Freelancer, ja? Und wenn der Kunde aber alles zurückgeschickt hat, haben diese Freelancer einfach nichts verdient, ne? Weil das rein variabel war. Ne? Und um Economicus Modell würde sagen, macht Sinn. Dann denkt der Freelancer sehr intensiv darüber nach, weil wenn er sich anstrengt, ein gutes Outfit zusammenstellt, sich Mühe gibt, den Kunden gut versteht, dann verdient er mehr Geld. Ne? Und durch den Homo Economicus ist einfach, wenn ich mehr Geld verdienen kann, wenn ich mehr Mühe gebe, gebe ich mehr Mühe. Ne? Nachteil ist, es gibt verschiedene Themen. Ein Nachteil hier, was war eine konkrete Motivation damals bei denen ist, das lädt sehr viel Risiko bei diesen Leuten ab, ne? Weil manchmal mache ich halt mir viel Arbeit, Kunde bestellt nichts und ich habe kein Geld verdient. Also haben wir für ein Jahr lang alle neu auf dieser Plattform ongeboardeten Freelancer randomisiert. Ja, also Bastian Bolschek, mein damaliger Doktorand, hat wirklich freitags immer die Neuentritte bekommen. Wir haben die zufällig zugeordnet, weil die alle einzeln arbeiten, konnte man das sehr sauber machen. Und die Hälfte von denen hat eben die Provision vorbekommen. Die andere Hälfte hat eine niedrigere Provisionsrate, aber ein Fixum pro Kunden bekommen. Ne? Also im Sinne der Anreiztheorie sozusagen schwächere Anreize, sich Mühe zu geben auf dem Auftrag. Ja? So, ich hole ein bisschen aus, weil es, glaube ich, wichtig ist zum Verstehen, wie wir forschen und wie wir versuchen, genau deine Frage von eben zu beantworten, sozusagen diese Landkarte zu füllen. was sind Faktoren, die dazu führen, dass es klappt und dass es nicht klappt, ist, was wir damals gemacht haben, ist, wir haben denen immer ein Survey geschickt, bevor die angefangen haben zu arbeiten, als Uni Köln, und haben die nach allen möglichen Persönlichkeitseigenschaften, Motivationsfaktoren gefragt, bevor sie auch wussten, wie sie vergütet würden. Ne? Und die Vergütung war immer für die ersten Monate auf dieser Tätigkeit. Lange Rede, kurzer Sinn, was haben wir gefunden? Wir sehen einen großen Unterschied, wie die Leute, das ist eine andere wichtige Botschaft, wie die Leute darauf reagiert haben. Wir haben die Leute zum Beispiel, wir haben so einen Fragebogen konstruiert, wo wir gemessen haben, warum machen die diesen Job? Machen die den Job, weil die primär Geld verdienen wollen? Oder machen die den Job, weil sie das Thema Mode interessiert, weil sie sich freuen darüber, wenn sie anderen helfen, weil sie sich nicht austreten zu verbessern, besser auszusehen, sich wohler zu fühlen, sowas in der Art. Ne? Und dann haben wir einfach die 300 Freelancer am Ende des Jahres, wenn ich mich richtig erinnere, die Hälfte davon hat die reine Provision, die Hälfte wurde sozusagen besser versichert, niedrigere Anreize. Wir haben diese Gruppe gesplittet in die 50%, die mehr monetär motiviert sind, nach ihrer Aussage, bevor sie irgendwas über die Vergütung erfahren haben, also die gesagt haben, das ist für mich ein Job, ich will damit Geld verdienen. Und die andere Hälfte, die gesagt hat, eher gesagt hat, mir macht das Spaß, ich mache es wegen der Aufgaben. Ja? Und wie ihr vielleicht schon ahnen könnt, komplett unterschiedliches Bild in diesen Gruppen. Deswegen sage ich immer, der Umkündnis ist nicht tot, der ist aber nur nicht jeder. Also die monetär Motivierten, die haben einfach weniger Umsatz pro Kunde gemacht. Ne? Bei denen sind die Anreize zurückgegangen, dann ist der Umsatz pro Kunde zurückgegangen, weil sie das höhere Fixum hatten. Ne? Fixum führt ja dazu, auch wenn ich mir nicht so viel Mühe gebe, der Kunde weniger behält, verliere ich nicht so viel, weil ich auch dann Geld kriege. Ne? Also bei denen stimmte diese Anreiztheorie sehr gut. Aber bei der anderen Hälfte war es genau umgekehrt. Also die haben mehr gearbeitet, wenn sie das Fixum hatten, obwohl ihre materiellen Anreize, sich anzustrengen, kleiner geworden sind. Also denen war eher das Vertrauen wichtig, die Sicherheit, die das auch gegeben hat, dass es nicht so umsatzorientiert ist. Und deswegen vielleicht nur ein Beispiel, um zu sagen, wie wir diese Landkarte versuchen zu füllen. Also hier wäre die einfache Botschaft, wenn Leute sehr aufgabenmotiviert sind. Und ich glaube, da haben wir auch andere Evidenz. Das andere, was wir da drin finden, ist zum Beispiel, ein wichtiger Faktor ist Persönlichkeit. Menschen sind in ihrer Persönlichkeit sehr unterschiedlich. Aus der Psychologie wissen wir, ein ganz zentraler Persönlichkeitsfaktor für das Thema Arbeit ist Gewissenhaftigkeit. Das ist einer der Big Five Persönlichkeitsfaktoren. Und auch das sehen wir in den Zalando-Daten, ist die Leute, die gewissenhaft sind, die reagieren viel weniger auf Anreize. Das ist nur aus vielen anderen Studien. Die Leute, die weniger gewissenhaft sind, reagieren stärker auf Anreize. Also es wäre ein anderer Faktor, der so ein bisschen mit intrinsischer Motivation verwandt ist, weil gewissenhafte Leute, es sind Leute, die sagen, ich bin jemand, der zuverlässig ist, ne, der, wenn er eine Aufgabe übernimmt, die Verantwortung dafür trägt, der hart arbeitet, der nicht faul ist und sowas. Ne. Und auch da wirken Anreize schwächer.
Was ich gerne mal verstehen würde, also in beiden Gruppen haben sich jeweils Untergruppen wiedergefunden. Die einen waren eher monetär motiviert und für die anderen war das nicht ganz so wichtig. Die haben das eher ausgemacht, weil sie einfach Mode gerne mochten, als Beispiel, oder weil sie gerne andere Menschen gerne schön einkleiden. Ja, okay. Wie war da die Verteilung innerhalb der Gruppen? Also gab es eine Gruppierung, eine Subgruppe, die dominiert hat?
Also unser Ideal ist, wie in Naturwissenschaft daran zu gehen, ein sauberes Experiment zu machen. Deswegen ist die Randomisierung so wichtig. Also deswegen waren diese beiden Gruppen, also die Geld- versus Modeorientierten, nahezu gleich verteilt in den beiden Gruppen. Ne? Also in den Geldgruppe und Nicht-Geldgruppe, sodass wir in der Gruppe, die sozusagen das Fixum bekommen haben, und in der Gruppe, die reine Provision bekommen haben, jeweils, ne, du hast es eben schön beschrieben, jeweils wieder diese Untergruppen haben und die ungefähr gleich groß sind. Ne?
Also das war okay, so, das habt ihr im Vorfeld quasi sichergestellt. Ihr habt im Vorfeld schon mal Menschentypenkategorien gebildet und habt die dann quasi jeweils 50-50 in eine der beiden Gruppen gesteckt.
Ja, also normalerweise, wenn wir ein hinreichend großes Sample haben, passiert das schon statistisch. Wenn wir bei euch jetzt eine Münze werfen würden, natürlich bei zweien ist es Zufall, und sagen, du kriegst das eine Treatment, Oliver, und du kriegst das andere, Kai, und wir machen das zufällig und wir machen das jetzt mit 300 Leuten, dann haben wir 150 in der einen Gruppe und 150 in der anderen Gruppe. Und dann sind die statistisch erstmal relativ ähnlich. Wenn die Gruppe klein ist, kann das mal unterschiedlich sein. Je größer die Gruppe wird, desto sicherer ist es, dass es keinen statistischen Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Und dann haben wir die gleich repräsentiert. Und tatsächlich, was wir auch noch machen, deswegen ist deine Frage, Kai, wichtig ist, jetzt wird es aber sehr methodisch, dass wir so stratifizieren. Tatsächlich haben wir den Survey genutzt, um vorher zu sehen, dass wir in beiden Gruppen möglichst ähnliche Backgrounds in Erfahrungen haben, damit wir eben sicherstellen, und das ist tatsächlich die zentrale Frage, dass wir sicherstellen können, es darf keine Korrelation geben zwischen wer kriegt die Provision und wer nicht und irgendwelchen anderen Eigenschaften.
Mhm. Aber was kann man jetzt übergreifend als Erkenntnis ableiten? Konnte man als Erkenntnis übergreifend ableiten, dass eins der beiden Modelle besser gepasst hat? Also um den Großteil der Menschen, die als einkleidende Person da tätig waren, ausreichend anzureizen? Oder war letztendlich die Aussage die, naja, es hängt immer vom Persönlichkeitstypus ab, aus welcher Ecke der kommt?
Also die Aussage ist, es hängt vom Persönlichkeitstypen ab, aber ich kann eine relativ starke Aussage in dem machen, wenn ich die Motivation kenne. Wenn ich also weiß, dass ich eine Belegschaft habe, dass es mir gelingt, Leute zu attrahieren, die aufgabenmotiviert bin, dann ist die Vergütung nicht wichtig oder sogar schädlich, die Variable. Wenn ich aber eine Belegschaft habe, die sehr stark über das Thema Geld kommt, dann ist das Umgekehrte der Fall. Dann ist es profitabler, variabel zu vergüten.
Aber jetzt hilf mir auf die Sprünge, Dirk. Das hört sich für mich schon fast an wie so ein No-Brainer. Also wolltet ihr diese These nur noch mal über die Studie validieren oder war es gar nicht Zweck der Studie, das Vergütungsmodell zu identifizieren, was am besten für Zalando passt? Also was war genau Sinn und Zweck dieser Studie?
Ja, beides. Also das zu lernen, welches Vergütungsmodell für Zalando am besten passt. Natürlich, weil wir versuchen immer Projekte zu machen, die Win-Win sind. Also wo wir den Organisationen, mit denen wir arbeiten, die Erkenntnis geben, was ihnen am meisten hilft. Aber wir haben natürlich ein Forschungsinteresse und wollen es immer nutzen, um zu sagen, sozusagen Lücken in der Landkarte zu schließen.
Mindful Moment. Der Homo economicus ist nicht tot, aber nicht jeder ist einer, sagt Dirk. Vielleicht hast du dich ja gerade selbst schon wiedererkannt. Bist du bei der Arbeit eher monetär motiviert oder doch mehr von einer Aufgabe selbst? Spannend wird es, wenn wir unseren Horizont erweitern und feststellen, meine Teammitglieder könnten anders ticken als ich. Hier sind ein paar Fragen, die dich tiefer in das Thema eintauchen lassen, mit garantierten Überraschungen über dich und die Menschen um dich herum. Woran merke ich ganz konkret, dass mich eine Aufgabe motiviert? Und woran, dass mich eher der Rahmen oder die Belohnung antreiben? Bei welchen Tätigkeiten arbeite ich auch dann konzentriert, wenn niemand hinschaut oder den Erfolg misst? Welche Annahmen treffe ich ganz automatisch und stillschweigend darüber, was die Menschen um mich herum motiviert? Und habe ich diese Annahme jemals wirklich überprüft? Wo könnte meine präferierte Art von Anreiz für andere nicht funktionieren oder sogar für Demotivation sorgen? Wie so vieles im Leben ist auch Motivation kein Einheitsmodell. Und vielleicht ist dies ein weiterer Schlüssel für dich, um gute Zusammenarbeit neu zu denken.
Ich sag mal eine andere Geschichte zum No-Brainer, die mich sehr motiviert hat. Wir haben viel im Handel gemacht und wir hatten mal, als wir anfingen in einem Handelsunternehmen, hatten wir innerhalb von 2 Wochen 2 Meetings, ja. Mit 2 Leuten im Vorstand eines großen Einzelhandelsunternehmens, das alle kennen, und ein anderer Regionalmanager. Beide hatten in 3 verschiedenen Handelsunternehmen, so den großen Handelsunternehmen in Deutschland gearbeitet. Ja. Wir haben darüber diskutiert, ob man bestimmte Gruppe, das waren Marktleiter in Lebensmitteldiscount, über variable Vergütung zu höherer Leistung bringt. Beide super erfahren, beide jedes Gespräch für sich hätte ich sagen, wer bin ich, komme aus meinem Uni-Eifel, mein Fonds, was soll ich denen sagen? Ja. Die waren aber Gott sei Dank nicht im gleichen Meeting, deswegen war es spannender. Der eine hat uns gesagt, das ist ein No-Brainer. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren, wenn wir denen einen Bonus einführen. 2 Wochen später haben wir den anderen getroffen. Der hat gesagt, das ist ein No-Brainer. Das wird auf keinen Fall bei uns funktionieren. Weil der Discount ist was aus verschiedenen Gründen. Ne? Also das heißt mit den No-Brainern, ich persönlich glaube sehr an Evidenz und ich glaube, dass wir sehr viele Fehler machen, wenn wir denken, dass Dinge No-Brainer sind. Weil das ist gerade das. Und damit komme ich vielleicht zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Und dann fangen wir an, die Fehler zu machen. Und ich selber bin auch so gewesen, als ich noch Theoretiker war, dass ich immer dachte, das ist ein No-Brainer. Und dann gehe ich ins Feld und dann sehe ich manchmal erstaunliche Muster. Jetzt ist natürlich in Zalando das so gewesen, in der gewissen Form, das war nicht so überraschend. Das war auch unsere Hypothese. Ne? kann dir aber noch gerne, wenn wir noch Zeit haben, andere Geschichten erzählen, wo ich vorher eine No-Brainer-Intuition hatte, die aber nicht rausgekommen ist. Ja.
Wir müssen auf jeden Fall auf den Einzelhandel eingehen. Ich glaube, in meinem Zusammenhang war es eher diese These rund um, naja, also wenn jemand tendenziell schon von sich sagt oder wir im Vorfeld erfassen, er ist eher monetär motiviert, dass es dann auch eher nachvollziehbar ist, dass wir ihn mit monetären Anreizen bekommen, versus wenn jemand sagt, boah, ich mache das einfach aus Liebe zur Sache. Mode ist mein Ding. Dass es da vielleicht einen anderen Mechanismus gibt, der da einfach ein bisschen stärker wirkt.
Da hast du sicherlich recht.
Aber führ uns gern in die Einzelhandelsgeschichte,
aber warte,
die
ist mal, ja ganz spannend. Kurz, ich würde gerne noch kurz dann nochmal nachhaken, weil du hast ja in der Regel, ein Unternehmen hat ja vielleicht nicht unbedingt den Recruiting-Ansatz, ich suche mir Menschen, die geldmotiviert sind, oder ich suche mir Menschen, die, ich sage jetzt mal, purpose-orientiert sind. Ja, sondern am liebsten hätten sie irgendwie Purpose über alles, aber dann trotzdem irgendwie Geld. Also in der Regel hast du ja eine noch heterogene Mischung. Du hast aber wahrscheinlich in der Regel nur die Möglichkeit, ein Incentivierungsmodell einzuführen für einen Bereich und nicht multiple Gerechtigkeit und was auch immer. Aber egal welches Modell du nimmst, höre ich jetzt raus, eine Gruppe wird eher sich dadurch motiviert gefühlt und die andere weniger. Also one size fits all funktioniert nicht, ne?
Ja, sehr guter Punkt. Also was noch eine Erkenntnis war, ist, das ist nicht in jeder Gruppe, dass die Heterogenität so groß ist, ne? Wir haben immer eine grundlegende Heterogenität natürlich, weil jeder Mensch ist anders oder jeder Jack ist anders, wie der Kölner sagt, aber die Heterogenität war hier schon sehr groß, ne? Erstaunlich groß, und das würde ich nicht sagen, dass das immer der Fall ist. Auch deswegen war das eine der Erkenntnisse, dass es deswegen, also sozusagen eben mit dem No-Brainer, also was wir vorher vermutet hatten, ist, dass bei den monetär Motivierten sozusagen die Leistung weniger stark nachlassen würde. Das war unsere Erwartung. Ich glaube, das war der No-Brainer tatsächlich. Was wir nicht erwartet hatten, und das finde ich auch immer noch für mich eine lehrreiche Erkenntnis, ist daraus, dass die sogar mehr gemacht haben, als sie sozusagen weniger stark variabel vergütet worden sind. Aber da kann man drüber diskutieren, wie weit das überraschend ist oder nicht. Zu der Heterogenität finde ich aber auch spannend. Und ich glaube, zu der Heterogenität fehlt uns auch noch Erkenntnis. Also, dass wir tatsächlich gerne machen wollten, das wollte damals Zalando nicht machen, weil die wollten diese Dienstleistung schnell skalieren und wollten es nicht zu komplex werden lassen, ist zum Beispiel so Systeme, wo die Leute sich selber einsortieren können. Das gibt's ja manchmal, gibt's sehr selten. Ne? Früher wurde es mal unter dem Thema Cafeteria-Systeme diskutiert. SAP hatte mal eine Zeit lang so ein System, wo die Leute wählen konnten, ob sie in einen kollektiven oder individuellen Bonus rein wollten. Da gibt's relativ wenig saubere Erkenntnis raus. Aber insofern, Oliver, auf deine Frage, weil die treibt mich auch tatsächlich ein Stück weit immer noch um. Wie geht man in der Designperspektive im Unternehmen mit dieser Heterogenität aus? Muss ich am Ende gucken? Und oft ist es realistisch so, oft wollen Unternehmen nicht so viel Komplexität. Und dann muss ich gucken, was ist die größere Gruppe oder was ist der Nettoeffekt, ne? Und der Nettoeffekt hier bei Zalando war übrigens auch so, also es waren, ich würde sagen, zu viele monetär Motivierte dabei, oder ich will es auch nicht so binarisieren. Also die monetäre Motivation war innerhalb der Freelancer groß genug, dass die eigentlich lieber bei dem Provisionsmodell geblieben sind. Aber genau, Heterogenität, deswegen, also was ich immer noch spannend finde, ist sich anzuschauen, also gerne, wenn es hier jemand hört und Feldexperimente machen will, bitte melden, ist zu vertesten, wie das ist, wenn ich den Leuten zum Beispiel anbiete, ihr könnt euch zwischen zwei Systemen entscheiden, ne? Weil dann ist die spannende Frage dann noch, sortieren sich die richtigen Leute in die richtigen Systeme rein? Das ist empirisch dann noch nicht richtig klar, ob tatsächlich die, die ich in das fixe System will, auch die, die dann besser funktionieren, oder ob das nicht auch irgendwie ausgenutzt werden kann. Also da fehlt nach meinem Gefühl noch klare Erkenntnis.
Das ist interessant, aber also wenn ich dich richtig verstehe, dann würdest du ja diese Einsortierung primär aufgrund der Neigung einer Person, arbeite ich jetzt eher purpose- oder monetär orientiert, vornehmen. Aber wenn ich jetzt überlege, und da tue ich mich oftmals schwer, wenn ich so in die Wissenschaft schaue, eben was du gerade gesagt hast, alles ist immer so binär. Also Menschen sind entweder so oder so, ohne die Graustufen zu berücksichtigen, von denen ich ausgehe, dass die eigentlich meistens koexistieren. Jetzt ist es ja so, also ich kann ja jemand sein, der extrem purpose-orientiert arbeiten möchte, aber gleichzeitig auch ein hohes Bedürfnis nach finanzieller Stabilität haben. Das heißt also, wie einfach ist es denn dann wirklich, so eine Kategorisierung vorzunehmen, Purpose versus monetär orientiert, wenn du weißt, dass so viele weitere Bedürfnisse und psychologische Faktoren hier einfach noch eine zusätzliche Rolle spielen?
Ja, ich würde sagen, diese Einteilung in zwei Gruppen ist eigentlich eher ein didaktisches Tool. Ich stimme dir 100% zu. Die Dunkelheit ist groß und man kann die Leute nicht mit so einfache Sachen machen. Das ist einfach nur, damit man sozusagen das in was übersetzen kann, was man auch leicht darstellen kann. Dass wir sagen können, bei denen ist es in die Richtung gelaufen, bei denen ist die andere und dann machen wir auf die Binarisierung. Die Heterogenität ist riesig. Also ich kann ein anderes Projekt erzählen, was wir dann gemacht haben, was man natürlich, glaube ich, schwer im Feld machen kann. Also beziehungsweise wir haben es im Feld gemacht, aber wir haben es mit Leuten gemacht, die wir selber für eine sehr simple, stupide Aufgabe geheuert haben über Amazon MTurk. Ne, das kennt ihr ja, so eine Plattform, wo man so Freelance-Worker anheuern kann für alle möglichen Aufgaben. Da haben wir viele tausend Leute angeheuert und haben mit denen erstmal einen langen Persönlichkeitsfragebogen gemacht. Ja? Und die ganze Komplexität, die du meinst, sozusagen, also nicht, natürlich ist die Komplexität immer noch viel höher, als das ist ja im Fragebogen, aber die wesentlichen Treiber von Persönlichkeit, von Einstellungen, von Präferenzen, von Geduld, von, also alles, was wir so in der Literatur gefunden haben, was man in Fragebogen, der in der realistischen Zeit ist, der irgendwie erfassen kann, die Heterogenität in der Persönlichkeit. Und dann haben wir die zufällig zugeordnet in 8 verschiedene Vergütungssysteme. Ne? Da gab es ein Purpose-Vergütungssystem, wo die Leute diese stupide Aufgabe, das war einfach so was Klicken auf der Tastatur gemacht haben und damit Spenden für Ärzte ohne Grenzen generiert haben. Da gab es eine Aufgabe, wo die einfach stupide nach der Stückzahl bezahlt wurden. Da gab es eine Aufgabe, wo die ein Ziel gesetzt bekommen haben. Da gab es ein Vergütungssystem, wo wir die in Wettbewerb gestellt haben mit anderen. Ne? Und dann haben wir Machine Learning-Algorithmen trainiert, um zu sagen, ne, dann werden wir der Komplexität eher gerecht, ne, zumindest ist eher, ich sag eher, ne, natürlich noch nicht perfekt gerecht, weil wir dann sagen können, wir nehmen jetzt diese ganzen Faktoren und das Machine Learning-Algorithmen sind halt sehr mächtig, um zu trainieren, wem mit welchen Charakteristika, welches Alter, welches Geschlecht, was auch immer, ethnischer Hintergrund, Herkunft, was wir alles im Server hatten, mit welchen Persönlichkeitseigenschaften ist für welches Vergütungssystem, ne? Und dann ist die natürlich Machine Learning ist dann Blackbox. Was wir den nächsten Schritt gemacht haben, ist, wir haben das validiert, weil wir dann den Algorithmus trainiert haben. Dann haben wir nochmal wieder ein paar tausend Leute geheuert und haben dann den von super Fragebogen gestellt und haben dann geguckt, geben wir diesen Leuten das Anreizsystem, was der Algorithmus sagt, funktioniert für sie am besten. Das ist für uns ein Stück weit Blackbox. Da kann man so ein bisschen reingucken und da sieht man auch manche Muster, die natürlich sind, manche Muster, die auch überraschend sind und manche Muster, die wir bis heute nicht verstehen. Aber was wir sehen ist, ja, so ein Algorithmus, der diese Persönlichkeitsfaktoren kennt und danach die Vergütungssysteme zuschlägt, der schlägt das beste durchschnittliche Vergütungssystem. Also wir haben sozusagen den ins Rennen geschickt. Wir haben von den 8, die wir am Anfang hatten, das, was am höchsten performant ist, das war die eine, haben wir dann wieder ins Rennen geschickt. Das war so ein Bonus, wo die Leute einen Bonus bekommen haben, wenn sie ein bestimmtes Ziel erreicht haben, was relativ hoch war. Und auf spezielle Tätigkeiten, ne? Stupide Aufgabe, einfache Aufgabe, das hatten wir ganz am Anfang. Also eine Aufgabe, wo Vergütung schon gut funktioniert. Aber der Algorithmus hat das noch geschlagen, das beste System, indem er hat im Wesentlichen 4 andere Systeme benutzt. Ein paar tatsächlich hat es besser funktioniert mit dem Purpose, wo die diese stupide Aufgabe gemacht haben, um Geld für Ärzte ohne Grenzen zu generieren. Für ein paar war es das kompetitive Schema, ne? Die eher sozusagen über so eine Art Turnier motiviert worden sind. Also sozusagen, ich will dir 100% zustimmen, dass die Komplexität höher ist und dass wir natürlich in der Organisation können wir das nicht machen. Das wollen wir nicht machen. Das ist spooky. Ich will jetzt nicht dafür plädieren, dass die Telekom jetzt auf einmal so einen Algorithmus macht und das zuordnet. Aber wir können so stückweise Erkenntnisse sammeln, die uns helfen. Ich glaube, Oliver hat am Anfang mal gefragt, für wen, wann funktioniert das? Und das ist sozusagen die Botschaft, wo wir immer wieder reingucken können und wir haben noch nicht das volle Bild. Ich glaube, wir haben einfach noch viel, viel zu wenig saubere, kausale, empirische Studien im Feld, in Unternehmen, die Vergütungssysteme variieren. Wir haben viel im Labor, wir haben viel mit, ne? Also, ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, Kai, sonst unterbrech mich bitte, wenn ich zu weit ausgeholt habe.
Mhm. Also ich habe verstanden, dass ihr spätestens jetzt mit der letzten Studie quasi auch nochmal für euch berücksichtigt habt, obwohl ihr sowieso schon wusstet, es gibt einfach unterschiedlichste Menschentypen und mit diesen unterschiedlichen Menschentypen korrelieren unterschiedliche motivationale, mentale Systeme, die diese Menschen mit sich bringen. Und so wie ich dich verstanden habe, ist es so, dass es quasi eigentlich auch für jeden Menschentypen ein mehr oder weniger für ihn oder sie optimales Vergütungssystem gibt.
Ja, da spricht sehr viel für, ja.
Genau. Jetzt, um das Ganze noch mal ein bisschen praktikabler zu machen. Was würdest du einem Geschäftsführer raten, der sich jetzt darum bemüht, ein neues Incentive-System bei sich im Betrieb einzuführen? Und sagen wir mal, es muss eins sein, es dürfen jetzt nicht 2 oder 3 koexistierende sein. Was sollte der auf jeden Fall berücksichtigen und von welcher vielleicht auch etwas überkommenen Einstellung sollte der sich verabschieden?
Als erstes würde ich mir angucken, und was wir ja typischerweise bei Projektbeginn machen, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, ist erstmal zu gucken, was ist es für eine Zielgruppe, was ist es für ein Job. Ich persönlich bin kein großer Fan von global unified Anreizsystemen. Ich glaube, man sollte zwischen Jobs differenzieren. Ne? Und auch im selben Unternehmen, man muss die Komplexität im Griff behalten, kann es eine Gruppe geben, für die eine bestimmte Art von Vergütung besser ist als eine andere, und man muss es nicht gleich machen. Und dann muss ich mir angucken, wie sind diese Leute motiviert? Und wenn ich das schon sehr gut weiß und meiner Intuition vertraue, dann ist, glaube ich, so eine einfache Faustregel, wenn ich weiß, die Leute sind sehr aufgabenmotiviert, ich habe die wesentlichen Aspekte, kommen durch eine sehr aufgabenmotivierte Gruppe zusammen, dann kann ich auch manchmal mit einem fixen Vergütungssystem sehr gut operieren. Wir haben sehr viel Evidenz mittlerweile dafür, was oft besser funktioniert, als es die Theorie sagen würde, ist kollektive Systeme, also die zum Beispiel den Gesamtunternehmenserfolg in den Vordergrund rücken, Teamerfolg, weil wir da viele, über die wir vielleicht gleich noch reden werden, viele andere Gründe für so das Backfiren von Anreizen vermeiden. Ich glaube, mit einem kollektiven, also wenn man gewinnorientiert operiert, einen Teil des Bonus nach dem finanziellen Erfolg des gesamten Unternehmens zu machen ist. Ich habe noch keinerlei Erkenntnis gesehen, die dagegen spricht, das zu nutzen, zumindest einen Teil der Vergütung dafür auszuschöpfen. Ja, dann will die Aufgabenmotivation checken, wenn sie hoch ist, reicht es, wenn sie niedrig ist. Wenn man Aufgaben hat, die unangenehm sind, die gemacht werden müssen, wo die Leute nicht motiviert sind, oder wenn man zum Beispiel sieht, da ist eine Norm, da ist eine Kultur, könnte ich auch ein Beispiel vielleicht noch zu geben, eine Kultur, die nicht funktioniert. Ah, wir haben ein bestimmtes Verhalten, was einfach nicht da ist. Wir haben schon viele Instrumente versucht, mit Führung dagegen zu arbeiten, hat nicht geklappt. Da kann man auch durchaus überleben, individuelle Boni in Betrachtung zu ziehen. Zum Beispiel ein Thema, was wir gemacht haben, ein Feldexperiment mit Servicetechnikern, die für bestimmte Subunternehmen arbeiten und die machen, ne, Services bei bestimmten Produkten. Ein großes Thema war da immer, wie kriegt man die Leute dazu, Vertrieb zu machen? Ne? Servicetechniker, die haben Zugang zum Kunden und sind aber Techniker von ihrer Identität, sind wie sehr oft motiviert für diese Sachen und wenig motiviert, den Kundenzugang zu nutzen, weil sie sich nicht als Vertriebler sehen. Ne? Nichtsdestotrotz ist es in vielerlei Hinsicht aus Unternehmenssicht durchaus sinnvoll, das versuchen zu nutzen, diesen Zugang. Ne? Und da haben wir zum Beispiel so ein bisschen gamifiziertes Vergütungssystem pilotiert, wo diese Servicetechniker für 3 Monate in Folge einfach einen ganz simplen, stupiden Bonus bekommen haben, sozusagen immer, wenn sie es geschafft haben, 4 Wochen in Folge entweder direkt selbst eine vertriebliche Sache zu machen oder einen Zugang Kunden zu fragen, ist okay, wenn unser Callcenter euch mal anruft, dann haben sie einen relativ hohen Bonus bekommen, ne? Es war bewusst nur auf 3 Monate angelegt. Und wir sehen, das Ding hat funktioniert. In den 3 Monaten war es viel zu teuer. Also es hat nicht refinanziert die Gebühr reingelegt. Trotzdem haben die 30% mehr Vertrieb gemacht, was schwer ist, mit so einer Maßnahme sonst kurz hinzukriegen. Das andere, was wir gesehen haben, 15% der Steigerung sind dann auch wieder randomisiert ausgerollt, quer über diese Subunternehmen, sehr sauberes Sample, sodass wir die Gruppen vergleichen konnten. Also das heißt, da ist ein Vergütungssystem auch wieder, wenn vorher das einfach gar nicht geklappt hat und man alles Mögliche versucht hat, dann kann man durchaus auch Geld in die Hand nehmen, um Leute da rauszuziehen. Ne? Aber, und das ist das große Aber, ist, man kann auch das Umgekehrte erreichen in einer Situation, wo es vorher eigentlich gut klappt. Ne?
Alles ist möglich.
Das heißt, man muss angucken, was ist der Zustand. Wie gesagt, ich will ja nur, mein großes Plädoyer ist immer die einfache Botschaft. Und deswegen reagiere ich da so ein bisschen drauf, wenn man dann vorwirft, ihr sagt immer, alles ist möglich aus Akademie, ist immer. Die Welt ist komplex und wir tun der Welt keinen Gefallen und dem Motivationsthema keinen Gefallen, wenn wir einfache Botschaften machen und sagen, monetäre Vergütung ist per se schlecht oder monetäre Vergütung ist per se hilfreich, sondern wir müssen diese Landkarte füllen.
Aber ein zentraler Faktor, um das richtige Modell zu identifizieren, scheint ja der zu sein, im Vorfeld bestmöglich zu verstehen, mit welcher Form von Mensch habe ich es hier denn grundsätzlich, wenn man das denn sagen kann, bei mir zu tun. Ist das richtig?
Genau. Oder in der Mehrheit zu tun, ganz genau.
Mhm. Ja. Okay. Und habt ihr da auch schon etwas entwickelt, was Unternehmen dabei helfen kann, das für sich, vielleicht im Rahmen von Akquisitionsprozessen, Talent Acquisition etc., besser abzugleichen? Also holen wir denn auch die Leute zu uns? Ziehen wir die Menschen an, für die wir intern jetzt allein von der Vergütung her auch richtig aufgestellt sind?
Ja, das ist eine extrem gute Frage. Und ich komme, wie ihr merkt, aus dem Vergütungsthema. Ich mache das Rekrutierungsthema mehr über die Lehre. Da habe ich nicht viel selber geforscht. Aber ich glaube, das ist genau die richtige Frage. Ich glaube, man muss noch sehr viel gründlicher drüber nachdenken. Unternehmen machen das natürlich auch, aber oft ist es nicht verknüpft, die Logik, der sie es machen, wie sie beim Recruiting aufgestellt sind, wie bei der Vergütung. Ich glaube, das ist gut und ich glaube, deine Frage zielt genau auf diesen wichtigen Punkt ab, das aufeinander abzuziehen und zu sagen, was ist eigentlich unsere Kultur, ja? Was wollen wir erreichen? Also was für Normensystem haben wir? Was treibt die Beschäftigten an? Was für ein Habit haben sie? Also wie eben diese Habit, Vertrieb machen zu wollen gerne oder sich nur als Techniker zu sehen. Und dann muss das zusammenpassen. Und wenn ich eine Vergütungslogik habe, die sehr stark auf die intrinsische Motivation abzieht, dann muss ich genau das, was du sagst, in den Rekrutierungsverfahren oder bei Beförderungen oder vielleicht sogar bei möglichen Entlassungsentscheidungen, das als primäres Kriterium heranziehen oder als ein zentrales Kriterium ist es eine Person, bei der diese Art von Motivation klappt oder nicht klappt. Ja, also vollkommen richtig. Ich glaube, da haben wir noch nicht viel Forschung zu. Das ist eine Lücke, würde ich sagen, nach meiner Wahrnehmung. Aber ich glaube, das ist vollkommen recht.
Man sagt ja sowas wie, wer Leistung will, muss Sinn bieten. Und zumindest, wenn man mehreren Medienberichten, Publikationen etc. traut, dann sieht man, dass sich die Sinnfrage heute mehr und mehr für Menschen stellt, vielleicht auch gerade in jüngeren Altersgruppen, wenn es darum geht, den richtigen Arbeitgeber zu finden. Woher rührt das deines Erachtens nach, dass dieser Wunsch nach Sinnhaftigkeit im Rahmen dessen, was ich tue, sich wahrscheinlich stärker entwickelt hat in den letzten Jahren?
Das ist eine gute Frage, die ich nicht gut beantworten kann, ehrlicherweise. Es gibt auch durchaus unterschiedliche. Ich habe einen Kollegen, ich heiße Thorsten Biemann aus Mannheim, der hat mal sich das Jahre anguckt, der sagt immer, eigentlich sind die Unterschiede zwischen den Generationen gar nicht so groß. Ich weiß nicht, ob er es heute noch sagen würde, aber ich fand es immer sehr plausibel, als er das gesagt hat, dass es eher ist, dass es mehr zum Thema gemacht ist, mehr Awareness drauf ist. Also deswegen, ich weiß gar nicht, ob die Evidenz so stark ist, dass sich wirklich das Streben nach Sinnhaftigkeit verändert hat. Aber ich glaube, es war immer ein Stück weit da. Dem wurde noch nicht viel Raum gegeben wie in den letzten Jahren. Und deswegen wurde da nicht so drüber geredet und hat es weniger im Blick gehabt. Ist eher mein Gefühl. Aber da können andere Leute, die gezielt zu dieser Generationenverschiebung von Werten geforscht haben, sicherlich noch Substanzielleres zu sagen. Aber dieses Schämen nach Sinn, dass die meisten von uns darüber sehr motiviert sind und mehr motiviert sind, glaube ich auf jeden Fall. Aber eher nach meinem Gefühl, dass das was eigentlich Zeitloses ist. Sondern das ist vielleicht sogar ein Zeichen von gewissen Dingen, die wir als Gesellschaft erreicht haben, ist, dass wir dem vielleicht ein bisschen mehr Raum geben können und das ein bisschen mehr Legitimität geben und das auch akzeptiert das. Und das hat sich vielleicht verändert, dieses Normensystem. Ich glaube, früher hat man tendenziell mehr vielleicht so einfache Botschaften an Ethik und nicht so sehr die Botschaften von Selbstfindung oder sowas gegeben.
Ein Bild kam mir gerade eben, oder eine Hypothese, weil Kai hat ja das mit dem Sinn angesprochen. Nehmen wir mal an, wir hätten eine Organisation, wo die Menschen das Gefühl haben, da ist ein Sinn hinter dem, was sie tun und sie würden stärkenorientiert arbeiten. Es gibt ja von Gallup oder John Clifton hat das ja mit entwickelt, dieses Clifton Strength Finder, also dieses Prinzip, stärkenorientiert eingesetzt zu sein. Nehmen wir mal an, wir hätten diese ideale Organisation. Wäre dann Geld als Incentivierungssystem eigentlich fast überflüssig? Würdest du da mitgehen?
Ja. Würde ich mitgehen. Mhm. Ich glaube immer noch daran, dass es ein kollektiver Bonus trotzdem auch da hilft, weil es ein Stück weit mehr gemeinsame Awareness schafft. Jetzt, ich meine, aus einem For-Profit-Unternehmen, was natürlich irgendwie einen Wert für Stakeholder schaffen will, ist irgendwie materieller Wert, der entsteht ein Ziel. Ne? Das ist auch, glaube ich, falsch, das zu verleugnen. Selbst in so einem Case würde ich dafür immer noch plädieren, aber ich glaube vollkommen richtig. Also ich würde auch so sagen, die individuellen Boni sind in so einem Kontext mindestens überflüssig, wahrscheinlich sogar kontraproduktiv.
Ich finde das super spannend, weil was du ja damit implizit sagst, oder zumindest was ich implizit raushöre, ich weiß nicht, ob du es sagst, ist, dass der Effekt, der aus einem stärkenorientierten Arbeiten hervorgeht, nämlich, dass ich sogenannte Flow-Zustände erlebe, also quasi Zustände der Leichtigkeit erlebe. Ich bin eins mit der Musik, die Sachen gehen mir, das heißt nicht, dass sie nicht fordernd sind, aber sie gehen mir einfach von der Hand und ich gehe in dem auf, was ich tue, dass der Effekt, der rein psychologische, der Wahrnehmungseffekt von dieser Form von Tätigkeit einen so hohen Wert aus Individualsicht hat, dass es gar nicht mehr zwangsläufig eine monetäre Belohnung geben muss, weil dieser Wert aus der Flow-Tätigkeit für den Einzelnen oder die Einzelne schon so erfüllend ist. Ist das richtig?
Ja, da würde ich 100% unterschreiben. Hast du auch sehr treffend beschrieben. Es ist genau meine persönliche, also Introspektion, wie ich funktioniere. Es ist sehr stark so. das sagt ja die Self-Determination Theory in der Psychologie, die das sehr gepusht hat. Obwohl ich studierter Ökonom bin, bin ich später dazu gestoßen und habe aber sehr viel sozusagen von mir selbst in der Theorie wiedererkannt, ne? Dass ich tatsächlich meine Motivation am höchsten ist und kann ich auch tatsächlich am konzentriertesten, am intensivsten arbeiten, wenn ich gar nicht so sehr über den instrumentellen Sinn der Sache nachdenke. Oder vielleicht ein bisschen, aber wenn es wirklich aus der reinen Aufgabe getragen ist, wenn ich in den Daten stecke und ich denke jetzt nicht darüber nach, warum mache ich das, sondern ich will einfach aus mir raus verstehen, was passiert, was ist da für ein Muster drin. Also würde ich dir 100% unterschreiben und ich glaube auch persönlich daran, dass da tatsächlich diese Backfiring-Effekte da sind. Wenn man dann anfängt, mit Geld in diese Leute reinzugehen, dann geht es nach hinten los. Vielleicht noch ein Beispiel, ganz anderes Thema ist, typischerweise sind Experimente, die genau das testen, was du gerade schilderst, die sind meistens passiert im Labor, in eher künstlichen Frameworks. Und oft haben Leute gesagt, im Unternehmenskontext passiert das nicht, dass Geld sowas kaputt macht, also diesen Flow-Zustand kaputt macht. Oder eine Norm, die die Leute oder irgendwas, was die Leute aus sich heraus machen, beschädigt. Wir haben ein Experiment gemacht oder zwei. Bei dem einen hatten wir vielleicht einen leichten Verdacht, beim anderen haben wir es überhaupt nicht erwartet, muss ich gestehen. Wo wir im Unternehmen was ein Vergütungssystem, ein variables Vergütungssystem eingeführt haben und es hat was kaputt gemacht. Das eine ist ein Bonussystem, was wir pilotiert haben im Handel, im Vollsortiment in einer Region, in großen Handelsunternehmen, die einen Bonus dafür gezahlt haben, dass die Leute wenig Fehlsage hatten. Also das gibt's in manchen Branchen. Ne? Ihr habt ja vielleicht mitbekommen, Tesla hat das ja letztes Jahr in Grünheide, glaube ich, eingeführt. In der Logistik ist das gar nicht so selten, wie ich dann gelernt habe. Und wir haben halt tatsächlich ein schönes Experiment machen können, weil wir Personalleiter hatte, mit dem haben wir früher gearbeitet. Der rief uns irgendwann an und sagt, ja, in einer anderen Region haben die so einen Bonus eingeführt. Eigentlich müssten wir das mal experimentell untersuchen, ob das wirklich klappt. Ne? Weil die hatten keine Kontrollgruppe, deswegen weiß man nicht. Fehlzeiten fluktuieren immer. Was wir machen konnten, wir haben halt alle Azubis, jetzt hatten wir 400 Azubis, randomisiert zugeordnet, die Hälfte, weil Azubis hatten, da hatten die ein höheres Fehlzeitenthema, die Hälfte haben wir einfach so jeden Monat, den sie keine Fehlzeiten haben, Punkte gesammelt und wurde am Ende in Geld konvertiert. Ne? Und die andere Hälfte war die Kontrollgruppe. Wir haben es immer pro Markt einheitlich gemacht, sodass die nicht viel voneinander mitkriegen. Und die hatten eine sehr klare Aussage, das ist total nach hinten losgegangen. Also die Fehlzeiten sind rapide gestiegen in der Gruppe, die das Geld dafür bekommen hat. Ne?
Tatsächlich.
Ja, um über 40%. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen eine vage Analogie zu deinem Flow-Beispiel, Kai. Aber ich glaube, was der Punkt ist, es ist wieder, was ist der Ausgangspunkt? Deswegen rede ich so viel darüber, den Ausgangspunkt zu messen. Die meisten Leute werden doch erzogen, sagen, wenn du gesund bist, gehst du zur Schule. Ne? Das ist eine Norm, die uns drinsteckt. Das ist völlig normal für die allermeisten von uns. Ja? Und das ist wie eine Aufgabe, also wie, Oliver, deine idealtypische Organisation von eben, wo ich so eine Situation habe, wo die Leute einfach machen aus sich heraus, an der Aufgabe orientiert, weil sie die Aufgabe machen wollen. Und bei Fehlzeiten ist es für die meisten eigentlich klar. Klar, geht man manchmal, würde man morgens vielleicht gerne zu Hause bleiben, aber tief in uns drin, entweder aus eigener Überzeugung oder weil wir wirklich diese Norm immer eingeimpft bekommen haben, als Schüler schon von unseren Eltern. Was wir im Grunde gemacht haben mit dem Bonus, was der Bonus gemacht hat, der hat den Leuten gesagt, das ist nicht so normal. Ja? Zahlen wir euch was dafür? Das sehen wir deutliche Cyber-Evidenz. Wir sehen auf einmal, die Leute in der Gruppe haben viel weniger schlechtes Gewissen. Also wir haben die gefragt, hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du zu Hause bleibst, obwohl du gesund bist? Ne? Wir sehen, die Geldgruppe, nein, haben viel weniger schlechtes Gewissen. Oder ich fühle mich durch meinen Vertrag alleine dazu verpflichtet, zur Arbeit zu gehen, wenn ich gesund bin. In der Geldgruppe viel weniger. Also, was ich sagen wollte, ich wollte eigentlich nur den Punkt unterstützen, dass in einer Situation, wo Leute was aus sich heraus machen, wo die Normen oder die eigene Motivation zu einem guten Verhalten, was für dem Unternehmen sinnvoll ist und hilfreich ist, führt, dann ist es eine dumme Idee, Geld zu nutzen, zu vergüten, weil man dann auf einmal sagt, das ist nicht so normal, man bringt die Leute dazu, auf einmal nachzudenken, man schafft auf einmal irgendwie so einen instrumentellen Sinn für eine Aufgabe, die eigentlich aus sich heraus klar sein sollte. Und genau, und deswegen, ne, also nur dieser Punkt, wann Vergütung nach hinten losgehen, weil vorher bin ich so ein bisschen reingekommen, in den Advocatus Diaboli zu bringen in diesem Gespräch für den Homo economicus, weil ich glaube, es gibt die Inseln, wo auch gut funktioniert, aber ich wollte euch eigentlich zustimmen. Ich glaube, ihr habt ja beide eher so, kommt aus der Intuition, dass es eher geht nach hinten los, und wollte nur ein bisschen klar machen, wann das eine und wann das andere eher relevant ist.
Ich glaube, hier war es ein schönes Beispiel mit den Azubis, was du gerade eben gebracht hattest, mit der Fehlzeit bei Nichtkrankheit, die intensiviert wurde, weil ich dann ja mit meinem, sozusagen das System aushöhle. Mit meinem Arbeitsvertrag habe ich eine gewisse Leistungsverpflichtung. Ich bekomme Geld und dafür gebe ich Arbeitskraft. Wenn ich jetzt zusätzlich intensiviere für Nichtkrankheit, dann ist die Zeit, die ich zu Hause bleibe, naja, ich kriege halt kein Incentive, aber ich fühle mich nicht schlecht, weil ich den Arbeitsvertrag, der drunter liegt, der eigentlich dieses Basis-Agreement ja, herstellt, dieses transaktionale Arbeitszeit und Arbeitsleistung gegen Geld, ad absurdum führe, ja, indem ich das oben drauf packe.
Was wir auch noch gefunden haben, dieser Effekt ist fast komplett getrieben von den Erstjahres-Azubis und der hält an, nachdem dieses ein Jahr rum ist. Das heißt, wir haben sozusagen diese Norm, die Motivation beschädigt, dieser Bonus, und das ist persistent gewesen. Die hatten auch danach, als der Bonus weg war, höhere Fehlzeiten. Und ist die Erstjahres-Azubis, und was wir glauben, und das ist, glaube ich, wichtig nochmal, weil ihr fragt, was für Regeln gebe ich dem Geschäftsführer? Kai, du hast es eben gefragt, mit zu sagen, ist, pass wirklich auf, solche Dinge zu vergüten, die eigentlich No-Brainer sein sollten und wo ich eigentlich sicher genug bin, dass das in meiner Workforce in der Mehrheit gut klappt, ist, weil ich kann damit auch die Norm beschädigen und das kann ich dauerhaft kaputt machen. Ne? Deswegen sage ich so viel, guckt euch an, was ist der Status quo. Ne? Wenn der Status quo eigentlich gut ist, und ich meine, Fehlzeiten hat man ja oft, viele Unternehmen haben das, aber sie haben es ja nicht in der Mehrheit der Beschäftigten, sie haben es in einer kleinen Gruppe. Und mit so einem Bonussystem targetet man die Mehrheit und in Wirklichkeit will man gegen eine kleine Gruppe was machen und hier löst man viel mehr Schaden bei der Mehrheit aus. Umgekehrt bei den Servicetechnikern eben, um das Bild nur nochmal ein bisschen fairer zu machen, war es genau umgekehrt. Dann sind wir in einer Situation gewesen, wo man viel probiert hat, um das anzuschieben. Da konnte man nicht viel kaputt machen durch einen Bonus und da kann es auch mal gelingen, da rauszukommen.
Mindful Moment. Du möchtest ein bestimmtes Verhalten fördern. Bei dir selbst, im Team oder vielleicht auch einfach bei deinen Kids. Und setzt dafür auf ein Belohnungssystem. Klingt logisch, funktioniert aber nicht immer. Bei den TechnikerInnen, die mehr Sales machen sollten, hat ein Bonus gut funktioniert. Denn Sales war hier kein selbstverständlicher Teil des Jobs. Die Belohnung hat Orientierung geschaffen. Bei den Azubis allerdings war es genau umgekehrt. Eine bestehende Norm, nämlich gesund zur Arbeit zu gehen, wurde durch den Bonus langfristig sogar komplett ausgehebelt. Lass uns mit diesen Fragen mal ein bisschen genauer bei dir hinschauen. Wo, im Job oder privat, setze ich aktuell Anreize für etwas, das eigentlich selbstverständlich sein sollte? Welche Verhaltensweisen möchte ich vielleicht eher über Kultur und Normen prägen? Und welche profitieren von einer Belohnung? Was passiert eigentlich, wenn ich etwas bezahle, das vorher aus einer inneren Haltung herauskam? Und wo können Anerkennung, Vertrauen oder Vorbildwirkung vielleicht sogar wirksamer sein als Geld? Manchmal ist die wirksamste Veränderung eben nicht die bessere Belohnung, sondern eine klarere Haltung. Und manchmal eben auch genau umgekehrt. Hinschauen lohnt sich.
Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema schwenken wollen. Und zwar, wir hatten ja noch Vertrauen und Zusammenarbeit als Thema. Wenn ich jetzt als Unternehmen, gerade Großunternehmen, ja, ist ja das Thema Silos und wie kann ich dann Zusammenarbeit incentivieren, ja, oder Vertrauen, wenn ich da eventuell ein Thema habe. Können gut strukturierte Anreizsysteme helfen, ja, beim Thema Vertrauen und Zusammenarbeit? Und wenn ja, wie würdest du die designen?
Ich sag mal, ich fange mal von dem Zusammenarbeitsthema an. Da kann ich, glaube ich, substanzieller was sagen, weil ich glaube, das Zentrale ist wieder nach meinem Gefühl immer, dass wir sehr viel stärker sehen, kollektiv ist gut, ne? Also gemeinsam. Vergütungssysteme machen, die dazu führen, dass die Leute sich in einem Boot sitzen fühlen und weniger einzelkämpferisch fühlen, ist in den meisten Fällen auch nicht immer eine gute Idee. Das heißt, wenn man Zusammenarbeit und Vertrauen fördern will, spricht viel dafür, dass es dann gut ist, ne, Teamboni zu machen, unternehmensweite Boni, weil sie auch noch identitätsprägend sind. Ne? Das ist ein Punkt, für dass die Leute sich für das Kollektive interessieren, für das gemeinsame Ziel, weil es Kollaboration fördert und dagegen individualisierte Systeme sind schlecht. Nein, sind schlecht, insbesondere wenn Kooperation wichtig ist und Vertrauen wichtig ist. Ich kann noch mal ein Beispiel machen. Ein kontrovers diskutiertes Tool ist ja immer wieder, oder in den letzten Jahren weniger, ich vermute, es kommt wieder irgendwann, Schwappzug, so bei einer Leistungsbeurteilung hat man ja oft so diese Frage in den individuellen Boni, soll ich, dass Führungskräfte sehr wenig differenzieren. Ne? Man gibt ihnen so eine Skala, beurteilt man auch Leute auf einer Skala von 1 bis 5 und dann sieht man sehr oft, dass die im Grunde nur die obersten vergeben. Und dann haben wir manche Unternehmen, sehr prominent, General Electric in den 90ern, Henkel noch lange Zeit beispielsweise in Deutschland, so eine Force Distribution eingeführt, wo man Führungskräfte zum Beispiel zwingt. Bei GE war es so, gibt den besten 20% die oberste Note, den schlechtesten 10% die schlechteste Note. Henkel hat so eine Verteilung gehabt mit so 5 Stufen und eine Verteilung, wo man sogar 25% unterdurchschnittlich beurteilen musste, meines Wissens nach. Wenn wir das im Labor angucken, funktioniert es wunderbar, solange die Leute völlig alleine arbeiten. Ja, da sehen wir, dass es eigentlich gut ist, dass es eigentlich Motivation treibt, wenn man sich so eine Force Distribution einführt. Also zwingend in Differenzierung, wenn die Leute alleine arbeiten. Wenn sie zusammenarbeiten, geht es komplett nach hinten los. Also so ganz einfaches Experiment gemacht, wo die Leute halt individuell arbeiten konnten, die konnten aber auch die Arbeit von den anderen sabotieren. Ne? Und sobald die Force Distribution kam, ich weiß noch, Johannes Berger, mein damaliger Doktorand, kam aus dem Labor zurück und sagt, das war ein Massaker. Weil die Leute zu Wettbewerbern macht, ne? Also das ist jetzt die Botschaft aus dem einfachen Laborexperiment, ist, dass sozusagen in Vergütungssystemen, die sehr stark so individuellen Wettbewerb vorstellen, es ist sehr gut, um individuelle Anreize zu motivieren. Aber in vielen Fällen ist das kollaborative Element mindestens genauso wichtig und das zerstöre ich dadurch. Also das heißt, ne, weil wir immer wieder die Designfrage haben, wie sehr setzen wir darauf, individuell versus kollektiv zu vergüten? Und wenn wir individuell vergüten, wie bekommen wir es hin, wenn wir keine objektiven Kennzahlen haben, dass Leute, die mehr leisten, mehr bekommen als Leute, die weniger leisten? Und dann kommt man sehr schnell dazu, dass man eigentlich so eine Verteilungssteuerung einnehmen will, dass man Vorgesetzte zwingt, manchen hohe Boni in anderen negativen Boni zu geben. Aber wie gesagt, du fragtest ja, was Vertrauen und was so eine Botschaft ist. Da können halt individuelle Boni auch Kollaboration beschädigen und am Ende nach hinten losgehen, deswegen.
Ich würde noch eins vielleicht ergänzen wollen, also passt zu meinem Weltbild, danke, dass dieses Kollektive eine notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für Zusammenarbeit ist. Was meine ich damit? Ich habe es in vielen großen Unternehmen erlebt, dass kollektive Zielvereinbarungen da waren und trotzdem diese Zusammenarbeit unterdurchschnittlich war, weil dahinter ist, wenn ich monatlich, ja, die Top-Führungskräfte in Business Reviews auf einer individuellen Ebene beleuchte und immer nur frage, was ist deine Zielerreichung? Am Ende des Tages ist das Team ja trotzdem noch irgendwie, muss ja ein Ziel erreichen, das individuelle Team. Das wird in monatlichen Business Reviews gegrillt mit Drumbeats oder Ähnlichem, was auch immer man da im Unternehmen etabliert, gerade wenn es mal kritisch wird. Dann vergesse ich den kollektiven Bonus oder das kollektive Incentive-System. Ich schaue nur, damit ich jeden Monat da einigermaßen durch mein, in Anführungszeichen, Business Review durchkomme. Also, wenn das nicht auch entsprechend dort präsent ist, ja, dass dieser Zusammenarbeitsaspekt thematisiert wird und incentiviert wird, nicht monetär in dem Fall, aber eben in dem tatsächlichen Doing, dann wird's nicht real.
Aber lass mich da mal kurz nachfragen. Muss wirklich der Zusammenarbeitsaspekt optimiert werden oder quasi incentiviert werden? Oder ist es in dem Fall nicht vielmehr so gewesen? Also vieles, was wir heute besprechen, klingt für mich, wenn man so auf das ganz ursprünglich Menschliche schaut, als total nachvollziehbar. Das bedeutet, ich funktioniere so lange gut in einer Gruppe, solange nicht auf mich als Individuum so viel Druck ausgeübt wird, in zum Beispiel einem 1-zu-1-Gespräch, dass ich irgendwann auch innerhalb der Gruppe nicht mehr so natürlich fungieren kann, wie ich das vielleicht würde, weil ich einfach viel stärker wieder auf den Eigennutz optimiert werde oder vielleicht sogar wieder drauf gucken muss, aus der Angst vor Bestrafung im 1-zu-1 hinten raus. Das heißt, meine Frage wäre, ist es wirklich so, dass die kollektive Zusammenarbeit zusätzlich incentiviert werden müsste oder müsste man eigentlich einfach nur auf der Individualebene im 1-zu-1 mit den Mitarbeitenden sicherstellen, da einfach den Druck mal ein bisschen flacher zu halten?
Ah, ich bin es nicht sicher, ob das stimmt. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir ja trotzdem realistisch in Organisationen manchmal das Thema haben, dass es Leute gibt, die egoistisch sind, die vielleicht doch nicht das einbringen, was sie einbringen können, die manchmal Teams lähmen, die Teams runterziehen. Wir sehen sehr stark, die meisten Menschen sind, was wir in der Verhaltensökonomie Conditional Cooperators sind, die kooperieren, wenn sie sehen, dass andere auch kooperieren, ne? Und dann kann manchmal auch jemand, der einfach wenig macht, eine Gruppe nach unten ziehen. Das heißt, einfach nur zu sagen, ich lasse diese Person freilaufen, glaube ich persönlich nicht dran, sondern dann braucht eine gewisse Mechanik, dagegen zu arbeiten. Und es ist eine schlechte Idee, das mit Druck zu machen, das glaube ich auch. Aber ich glaube, in den meisten Organisationen, wenn ich nicht ganz top Recruiting gemacht habe, gibt es diese Fälle, ne, immer mal wieder. Und eine gute Kultur nimmt die mit, motiviert die. Aber es kann auch nicht ignorieren und es braucht irgendwelche, ich sag mal, Anreize, Techniken, um ein Team dazu zu bringen, gemeinsam nach vorne zu gucken. Und es muss nicht per se Geld sein, aber eine Anerkennung von der Teamleistung oder auch eine Aufgabe, dass ein Team darauf achtet, dass wir uns gegenseitig motiviert. Und es ist ja immer so ein schmaler Grat zwischen dem gegenseitig Motivieren und dem Druck ausüben, der nach hinten losgeht. Ich meine, Telekom ist ja auch ein Unternehmen, was sehr stark versucht hat, nach meinem Informationsstand so agile Strukturen zu etablieren in manchen Bereichen. Sie kommt ja sehr stark aus der Softwareentwicklung. Ich meine, ein wichtiges Tool in den agilen Strukturen, was ich glaube, was manchmal so ein bisschen unterschätzt wird in seiner Wirkung, sind ja diese Daily Stand-Ups, wo man jeden Tag sich trifft, eine Viertelstunde und berichtet, was man gestern gemacht hat. Eine böse Sache auf das wäre auch, das ist auch ein Tool, wo ich bloßgestellt werde, wenn ich gestern wenig gemacht habe. Das heißt, ich glaube, das wirkt in Teilen auch so, weil es eine Methode ist, die Anerkennung ausdrücken kann, die aber auch bewirkt, dass ich mich nicht verstecken kann, dass es schwieriger ist zu Trittbrett fahren. Und diese soziale Transparenz im Team hat auch ein Element von Druck. Und das wegzuleugnen, dass das auch produktivitätsfördernd sein kann, das finde ich gefährlich oder einfach im, weiß ich nicht, gibt es noch zu wenig Forschung für. Und ich glaube, dann zu deiner Frage zurückzukommen, trotzdem, dass in der Kombination auf ein kollektiver Bonus hilfreich ist, weil man das Gefühl hat, wir sitzen alle in meinem Boot, wir sind ein Team, wir wollen zeigen, was wir gemacht haben, aber wir wollen auch nicht, dass in der Gruppe Leute sind, die das ausnutzen.
Also ich glaube, die Ecke, aus der ich kam, war die folgende. Meine Hypothese ist, als menschliche Spezies haben wir uns so weit entwickelt, weil wir extrem gut darin sind, in Gruppen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Dinge zu erschaffen. Das heißt, das ist aus meiner Sicht eine grundsätzliche menschliche Qualität, die wir alle mitbringen. Würdest du dem zustimmen?
Wenn du ein Fast vor das alle hängst, ja.
Also jetzt mit statistischen Ausnahmen, gut. So, und ich glaube aber, dass genau diese Qualität darunter leiden kann, wenn ich anfange, Druck auf die Menschen auszuüben, weil wir sie dann nämlich genauso in ihrem natürlichen Unterfangen, nämlich in der Gruppe eigentlich zu funktionieren, irgendwie ausbremsen. Das ist so ähnlich wie in diesen Flow-Momenten. Ja, in dem Moment, wo jemand von Herzen Geige spielt, ja, und ich aber jemanden hinten dran stelle, der genau notiert, und das weiß die Person, wie diese Person jetzt Geige spielt, ob sie einen Fehler macht, ob sie in der Zeit fertig wird, ob sie jede Note trifft. Und wenn sie das getan hat, dann kriegt sie sogar noch einen extra Kaffee hinten raus oder so. Dann wird das voraussichtlich nicht ihre beste Geigennummer gewesen sein. So. Und meine These ist einfach gewesen, dass ich ganz schnell natürliche und gesunde Gruppendynamiken dadurch zerstören kann, dass ich quasi die Einzelne, und jetzt, da geht's nicht um den einen Outlier, den wir immer dabei haben, ja, sondern quasi die einzelnen Gruppenmitglieder, vielleicht sogar alle Gruppenmitglieder, nochmal hinten rausnehme und nochmal zusätzlich Druck mache, weil ich glaube, dass in dem Moment tatsächlich der Eigennutzoptimierer herauskommt, im Sinne von, ui, wer weiß, ob ich mich jetzt wirklich noch so auf die Gesamtproduktivität verlassen kann. Ich guck mal lieber, dass ich noch so und so zusätzlich mache und das aber dann am Schluss das Gesamtspiel, die Gesamtkomposition der Gruppe, der Gruppendynamik ein bisschen aus der Fassung bringt, wenn du weißt, was ich meine.
Ja, auf jeden Fall. Druck ist kein gutes Führungstool. Auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, wenn man Druck ausüben muss, hat man beim Recruiting was falsch gemacht oder schon vorher. Und ich glaube auch, was du sagst, das Eigenbeispiel stimmt wahrscheinlich auch auf jeden Fall für die motivierten Geiger. Ich persönlich bin jemand, der schlecht mit Druck arbeiten kann, sowohl in beide Richtungen. Ich reagiere mit ganz viel Reaktanz, wenn man Druck auf mich ausübt und habe eine hohe Aversion, Druck auf andere auszuüben, hoffe ich. Zumindest bitte ich immer alle, das zurückzuspiegeln, wenn das anders rüberkommt. Aber dass es durchaus Situationen im Unternehmen gibt, wo ich was voranbringen will, wo ich nach vorne kommen will, wo Zeitdruck ist, wo ich das Gefühl habe, wir sind ein bisschen complacent geworden, bequem geworden. Deswegen will ich Druck nicht per se verteufeln. Das ist eigentlich nur das, was ich sage.
Verstanden.
Ich würde noch mal vielleicht eine andere Perspektive reinschmeißen. Wenn ich jetzt ein junger Mensch bin oder egal in welchem Stadium, kann ich erkennen, basierend auf dem, was du jetzt da geschildert hast und erfahren hast, ob dieser Job zu mir passt. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt Mitarbeiter in einem bestimmten System. Ich habe eine bestimmte Merkmale, die ich einfach mitbringe, bin vielleicht purpose-orientiert oder nicht und habe ein bestimmtes Incentive-System. Woran merke ich denn oder kann ich merken, dass das Arbeitsumfeld mir gut tut? Kannst du da auch was zu sagen?
Ey, es ist so eine wichtige Frage, die ich mir täglich stelle als Vater, muss ich sagen. Wie kann ich meine Kinder coachen, genau dieses rauszufinden? Ne? Für mich selber war es immer die wichtige Erkenntnis. Ich habe von meinem Vater gelernt, der selbstständige Berater, aber der hat immer gesagt, probier es aus und versuch dir Optionen zu schaffen. Das waren seine zwei wichtigsten Ratschläge. Das heißt, das eine ist, versuch verschiedene Dinge. Der hat mir von Anfang an gesagt, meine Schwester auch, studiere irgendwas. Versuche schnell rauszufinden. Das musst du machen. Das ist das, was die Pflicht ist, die du hast. Versuch schnell rauszufinden, ob es dir liegt. Und wenn es dir aber nicht liegt, dann hör auch schnell auf. Ne? Und verschwende nicht so viel Zeit in der Sache, die dir nicht liegt. Und dann hat er noch gesagt, mach doch Praktika, probier das aus. Und ich weiß, ich habe am Anfang Studienpraktikum in der Bank gemacht. War mir nach 3 Tagen klar, dass es nicht im Kontext, nichts gegen Banken, ich auch gut mit Banken zusammengehört. Das ist ich persönlich, von meiner Persönlichkeit, tendenziell da nicht so gut zurechtkomme wahrscheinlich. Ne? Und das ist ein Entdeckungsprozess und ich glaube tatsächlich, dieser Ratschlag auszuprobieren, denn man hat eine Intuition. Intuitionen können uns trügen, ne, zu versuchen. Und dann die andere Ratschlag war immer, diese Optionen zu haben, weil das größte Problem ist ja, wenn man in irgendwas feststeckt, wo man eigentlich nicht happy ist, wo man merkt, das ist ein Umfeld. Und da sind wir in Deutschland nicht unbedingt gut drin. Ist eine andere politisch heikle Diskussion, die man führen müsste. Fast jedes Jahr systematisch sind die höchsten Arbeitszufriedenheitsraten der Welt sind in Dänemark. Dänemark ist aber auch ein Land mit einer der höchsten Fluktuationsraten, mit keinem gesetzlichen Kündigungsschutz, wo Leute einfach schneller Jobs verlassen, wenn sie merken, dass sie da nicht gut gematcht sind. Ne? Das ist natürlich ein bisschen Privileg, dass man das hat, aber wenn man sich schafft, in seiner Karriere sozusagen Kompetenzen aufzubauen, genommen schon sein Humankapital aufzubauen, dass einem Optionen gibt, ne? Dass einem die Möglichkeit gibt, eine gewisse geistige Freiheit zu haben und zu sagen, ich hier jetzt nicht glücklich bin, denn ich merke, das ist ein Umfeld, wo zu viel Druck ist, wo ich nicht ich selbst sein kann, dann muss ich da raus. Ne? Und wenn ich mehr Optionen habe, natürlich hängt sehr vom Einzelfall ab, wie man es umsetzt. Also was ich nur sagen kann, immer bin ich endlos dankbar meinen Eltern, die mir das immer vermittelt haben. Es ist ein großes Vertrauen, du wirst schon das Richtige machen. Versuch rauszufinden, wo du deine Talente so zum Einsatz bringen kannst, dass du was machst, was dich erfüllt. Ne? Und wenn nicht, wenn das nicht ist, dann geh halt raus.
Mindful Moment. Und zum Abschluss noch dieser wirklich sehr sachdienliche Hinweis für dich, den du auch gerne weitergeben darfst. Wenn du herausfinden willst, was dir gut tut, hilft oft kein langes Grübeln, sondern ausprobieren. Teste Dinge bewusst und entscheide schnell, ob es dir Energie gibt oder nicht. Bleib nicht zu lange in dem, was dich aussaugt und sorge dafür, Optionen und Alternativen zu haben. Manchmal ist Selbstführung eben genau das. Ehrlich hinschauen, mutig ausprobieren und weitergehen, wenn es nicht passt.
Also, ich bin immer die Spaßbremse. Ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Wir könnten uns noch ewig unterhalten. Ich fand das aber jetzt ein wunderbares Schlusswort für dieses Wer ist CEO deines Lebens. Also, ich fand diesen wunderbaren Parfumritt. Also ganz herzlichen Dank, lieber Dirk, für deine Zeit, für diese Insights und für das Teilen von dem. Ich habe ganz viel mitgenommen. Herzlichen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Ein super spannendes und extrem tiefes Gespräch mit Herrn Slifka. Wirklich richtig cool. Meine 3 Key Takeaways sind, dass zum einen Anreizsysteme niemals neutral sind. Das heißt, dass sie immer wirken und manchmal auch anders als beabsichtigt. Das heißt, sie können motivieren, können aber auch Dinge kaputt machen, was vielleicht vorher gut funktioniert hat. Stichworte wären hier sowas wie Normen, Vertrauen, intrinsische Motivation. Zweitens, Motivation ist nie ein, aber dafür immer mehrdimensional. Das heißt, Menschen reagieren halt einfach nicht ausschließlich auf Geld, sondern auch Parameter wie Persönlichkeit, die Sinnhaftigkeit im Rahmen der eigenen Arbeit, soziale Erwartungen, Aufgabenstruktur beeinflussen Verhalten eben auch. Und drittens, individuelle Boni können unter Umständen auch eine gute Zusammenarbeit sabotieren. Heißt, dass gerade in kooperativen Kontexten diese stark individualisiert gelagerten Leistungsanreize oft auch Vertrauen zerstören können und den Egoismus stärker fördern als den Teamgeist. Das sind meine drei Key Takeaways, Oliver. Wie sieht's bei dir aus?
Danke, Kai. Und ich baue auf deinen letzten mal auf. Denn dadurch, dass wir ja nicht genau wissen, häufig in Unternehmungen, wie die Motivationsstruktur der Menschen ist, ist eins auf jeden Fall richtiger, dass kollektive Anreize dieses Wir-Gefühl stärken. Also ich glaube, er war eher im Camp, wenn ich schon Anreizsysteme auslobe, dann eher welche, die das Kollektiv fördern, die das Wir-Gefühl fördern. Also Team, unternehmensweite Boni sind oft wirksamer. Die erzeugen zumindest mal Zugehörigkeit, gemeinsame Verantwortung und stärken die Identifikation mit der Organisation und schließen das Risiko der individuellen Boni, die du gerade eben genannt hast, aus. Der andere Punkt für mich ist, one size fits all. Nein, es funktioniert eben nicht. Ja, das ist ja genau das, was du auch gesagt hast. Die Wirkung von Incentives hängt stark vom Menschentyp ab. Und die Empirie zeigt eben, seine Studien zeigen sehr gut, dass purpose-getriebene Menschen ganz anders reagieren als monetär getriebene Menschen. Teils sogar total gegensätzlich. Ja, und deswegen muss man hier noch mehr aufpassen. Und der letzte Punkt ist, was immer gilt, habe ich jetzt mal einfach mitgenommen, dass Sinn und Stärken ins Zentrum zu stellen immer besser ist, weil dann braucht man einfach weniger Geld als Antrieb. Ja, und Menschen, die im Flow arbeiten und einen tieferen Sinn in ihrer Arbeit sehen, sind oft engagierter. Das zeigen ja auch alle anderen Studien. Das zeigt ja auch das, was Gallup immer sagt, was wir auch mit dem Parsinian hier schon beleuchtet hatten. Und dann braucht man auch keine extrinsische Belohnung. Klammer auf, man spart vielleicht sogar Geld. Ja, also Sinn und Stärken ist auf jeden Fall sinnvoller als Geld, als Antrieb. Und das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid noch motivierter als vorher und wir wünschen euch alles Gute. In 2 Wochen kommen wir wieder auf Sendung und bis dahin bleibt gesund, bleibt motiviert. Und wenn ihr den Podcast spannend fand, dann empfehlt uns gerne weiter. Hinterlasst uns eine Bewertung. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Werde CEO deines Lebens. Der T-Talk mit Oliver Hermann und Kai Schrader.